Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Ich weiß gar nicht, ob ich eher ein werbeaffiner Händler bin oder ein handelsbegeisterter Marketer. Verstehen, planen, machen, teilen entspricht unserem Dogma. Denn bevor wir letztendlich in die Lösungsfindung gehen, müssen wir ja überhaupt verstehen, was da läuft. Und da kommt die KI auch wieder mit ins Spiel. Ich glaube, dass die KI gerade im Hinblick auf Budgetallokationen sehr, sehr hilfreich eingesetzt werden kann und wird.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir nach Köln zum Andreas Riekötter, der ist Geschäftsführer der IFH Media Analytics GmbH. Hallo Andreas und viele Grüße nach Köln.
Ja, hallo lieber Thomas, schön, dass du mich eingeladen hast, wenngleich ich gleich dazu sagen muss, ich bin kein Kölner. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und bin nur geduldeter Rheinländer hier, seitdem ich beim IFH Köln arbeite.
Dass unsere Zuhörer dich so ein bisschen kennenlernen, erzähl doch mal, was machst du bei der IFH Media Analytics GmbH? Wie ist das so ein Werdegang und was macht diese GmbH? Das wird uns alle interessieren.
Ich weiß gar nicht, ob ich eher ein werbeaffiner Händler bin oder ein handelsbegeisterter Marketer. Beides wohnt ein Stück weit in mir. Ich bin, sag ich mal, groß geworden im Lebensmitteleinzelhandel. Nach Studium und Ausbildung habe ich bei Kaufland angefangen. Habe dort 20 Jahre auch gearbeitet, primär im Bereich Werbung, als Geschäftsführer auch des Werbeverlages und dann als Geschäftsführer im Vertrieb. Habe also dann an der Front auch gemerkt, was es bedeutet, gute oder weniger gute Werbung zu machen, wie die Kunden damit umgehen. Bin dann 4 Jahre in die Last-Mile-Logistik zu Fiege nach Münster gegangen. Habe dort Last-Mile-Prozesse verantwortet, viele Joint-Venture-Strukturen, Paketkonsolidierung, Zeitschriften, Zeitungszustellungen waren so meine Themen und auch Nachhaltigkeitsthemen. Ja, und seit 4,5 Jahren mittlerweile bin ich beim IFH Köln tätig und leite dort als Geschäftsführer den Bereich der IFH Media Analytics. Das IFH Köln ist seit knapp 100 Jahren etabliert am Markt und hervorgegangen aus der Universität zu Köln. Ursprünglich ein klassisches Marktforschungsunternehmen, qualitative, quantitative Marktforschung. Aber das reicht heutzutage logischerweise nicht. Mittlerweile ist das, unser Instrumentenkoffer, aus dem heraus wir uns bedienen. Wir liefern Marktzahlen und Daten auf sämtlichen Ebenen und für sämtliche Branchen. Das ist wirklich unser USP, das tun wir sehr valide und bedienen auch unter anderem den HDE mit Zahlen und wir beleuchten den Kunden sehr eng. Also die Customer Journey komplett, Zielgruppen, Typologisierungen und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist das aber, wie ich sagte, eher so unser Werkzeugkoffer, aus dem heraus wir uns für die Beratung bedienen, Beratung im Bereich Digitalisierung, Transformation, KI, Anwendungsfelder, wie steige ich mit KI ein, wie wird es strategisch bei uns eingebunden, das sind so ein paar relevante Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen und wir bespielen ein recht großes Netzwerk über den ECC Club, wo wir Händler, Hersteller, Dienstleister zusammenbringen, Veranstaltungen initiieren. Und ja, und die IFH Media Analytics als Teil der IFH Group, die kümmert sich um das Mediennutzungsverhalten, die Medienwirkung, auf welchen Kanälen bewegen sich die Konsumenten. Das sind Studien, die wir in dem Kontext durchführen und Soweit zu meiner Person. Das war es schon. Das ist mein ganzes Leben, Thomas.
Okay, wunderbar. Andrea, verstehen, planen, machen, Handelswerbung messbar gestalten. So heißt es ja bei euch im Claim oder im Motto von der Media Analytics, von der EFA Media Analytics. Ich war ja letzte Woche, auf euren EFA Media Days. Grandiose Veranstaltung. Gratulation dafür. Also für alle Zuhörenden unbedingt im nächsten Jahr dorthin gehen. Es war echt toll, was dort veranstaltet wurde. Aber erzähl doch mal dieses Verstehen, Planen und Machen. Das ist ja so ein Dreiklang. Gibt es da noch das was hinzuzufügen, was ihr darunter genau versteht?
Ja, das erstmal vielen Dank dafür, dass du unseren Media Day hier ein Stück weit beworben hast. Ganz auf eine wirklich coole Veranstaltung, weil eben auch viele praktische Cases dort beleuchtet wurden. Und stammt zwar, hatte ich ja gesagt, aus der Universität zu Köln heraus, aber uns war schon immer die Verbindung von Theorie und Praxis ja auch wichtig. Und verstehen, planen, machen, teilen ist letztendlich, entspricht unserem Dogma. Denn bevor wir letztendlich in die Lösungsfindung gehen, müssen wir überhaupt verstehen, was da läuft. Da kommt jetzt unser Bezug zur Marktforschung natürlich auch her, zu verstehen, wie tickt der Kunde, was macht er, wie ist die Customer Journey definiert, welche Zielgruppen spreche ich an, wofür sind Zielgruppen empfänglich und bezugnehmend auf den Mediensektor, auf die Werbung natürlich, wo hält sich der Kunde denn auf? Und das ist mal so klassischer, in den letzten Jahren auch getrieben und medial gepusht, dass man überhaupt keine Relevanz mehr in Print hat oder Prospektthemen immer weiter zurückgehen und alles nur noch digital ist. Und
du sagst es schon richtig, das ist printgetrieben, also es war mediagetrieben.
Es ist mediagetrieben, ja, ganz genau. Aber wir sind ja da, um, sag ich mal, nicht irgendwelchen medialen Entwicklungen entgegenzulaufen, sondern wir wollen ja die Wahrheit herausfinden. Mhm. Wir beschäftigen uns mit dem Kunden und die Wahrheit sieht dann oftmals sehr differenziert aus. Und das verbuchen wir unter diesem Begriff Verstehen. Wenn wir wissen, wie der Kunde sich dann verhält, wie ich ihn erreiche, ist es natürlich auch wichtig zu bewerten, wie man vor dem Hintergrund seine Mediaplanung, da haben wir den Begriff Planung, aufsetzen. Ja, wie ist das Budget, wie ist die Allokation? Und dann kommt der dritte Schritt in der Umsetzung, logischerweise. Und am Ende darf es ja auch nicht fehlen zu bewerten, hat es funktioniert? Wie ist die Wirkung? Ja, und das sind, ich sag mal, das kann man übertragen auf mannigfaltige Problemstellungen, jetzt auch außerhalb der Werbung. Und deswegen ist das so unser Leitthema, das wir für uns in Anspruch nehmen und wie wir auch arbeiten.
Dazu komme ich später nochmal zurück. Jetzt haben wir uns ja auf dem Local Branding Day das erste Mal auch live gesehen, sozusagen, jetzt in diesem Jahr. Wir kennen uns noch gar nicht viele Jahrzehnte, sondern tatsächlich erst live seit dem Local Branding Day. Und jetzt habe ich nicht rausgefunden, was dein alkoholisches Lieblingsgetränk ist.
Ja, ich weiß zwar noch nicht, worauf du hinaus willst, aber ich bin ein leidenschaftlicher Gin-Freund. Gin Tonic ist mein Lieblingsgetränk, ja.
Oh Mann, das ist echt, echt häufig bei meinen Interviewpartnern, dass Gin Tonic ganz vorne mit dabei ist. In Ordnung. Also es hat gar keinen Hintergrund.
Vielleicht irgendwann anderen mal heraus, Thomas.
Okay. Du hast einen Lieblingspodcast. Also natürlich außer den Local Branding Heroes Podcast, aber hast du noch einen weiteren?
In der Tat habe ich einen. Auch das war ja jetzt nicht abgesprochen. Und zwar ist es unser hauseigener Podcast, ja. Die Handelbar.
Handelbar, ah ja, den kenne ich tatsächlich. Ach, das wusste ich gar nicht, dass der von euch ist.
Ja, das macht mein lieber Geschäftsführerkollege Dr. Kai Huditz. Ich glaube, wir haben die 100 schon voll. Und dort haben wir auch auf C-Level-Ebene auch ganz bunte Couleur an Top-Entscheidern, die mit uns ein paar Themen besprechen und erörtern.
Ja, cool. Wir.
Ja.
Perfekt. Dann höre ich diesen Podcast noch mit einem anderen Blickwinkel, weil ich weiß es aus eurem Haus. Das war mir so gar nicht bewusst. Du, steigen wir einfach mal richtig in diese Kanäle, Maßnahmen und so weiter, weil da wird ja häufig diskutiert, auch jetzt auf Media Day bei euch, als auch bei uns auf dem Local Branding Day. Was bringt noch Print? Ist nur noch online relevant? Welche Zielgruppen kriege ich mit wem und so weiter? Und da habe ich so eine Meinung, wo ich denke, Mensch, klar, also unsere PR draußen, wenn man die liest, dann ist nur noch online überhaupt en vogue, weil es zählbar ist. Und ich denke immer, Freunde, es ist genauso wenig zählbar wie Print, weil ich immer nur den Happy Path messe, also gesehen, geklickt und was gemacht, das wird gemessen. Aber alles, was außenrum auch bei online passiert, wird nicht gemessen. Und das ist ähnlich wie bei Print. Meine Frage geht jetzt in die Richtung, welche Kanäle und Maßnahmen nach deiner Erfahrung sind schwieriger messbar? Oder schwierig messbar und was ist das Problem dahinter? Und was ist da deine Meinung dazu?
Ja, du hast es letztendlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Und wenn wir uns auch jetzt nochmal auf den Media Day zurückschauen, mal die Vorträge von Orion, DM, von Jysk anschauen, von Ernst Things, dann stellen wir genau das fest. Es geht wie immer nicht um schwarz oder weiß. Ja, wir haben ein ganz, ganz facettenreiches Grau hier. Es werden alle Kanäle eingesetzt und am besten werden die Kanäle nicht nur für sich eingesetzt, sondern in der Verzahnung der werblichen Botschaften miteinander eingesetzt. Denn man weiß am Ende ja nicht, in welcher Bedarfssituation spreche ich meine potenziellen Kunden denn an? Wo befindet er sich gerade? Für welchen Kanal ist er empfänglich? Und da spielen Alter, Geschlecht, Bedarf, aber auch aktuelle Situation, bin ich unterwegs, bin ich zu Hause, spielen da eine große Rolle. Und deswegen plädieren wir immer dafür, nicht entweder oder, sondern in Kombination der Kanäle, das Facettenreichtum, das mir mittlerweile in dieser Medienvielfalt angeboten wird, auch einzusetzen. Das Thema Wirkung, auf das du gerade angesprochen hast, ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Ich sag mal, ich bin ja auch schon etwas betagter mit 53 knapp Jahren. Und als ich vor 30 Jahren meine Journey angefangen habe, da war die Welt so einfach, ja. Da gab es halt Print, ja, da gab es
Prospekte. Die Story erzähle ich auch immer so.
Unabgestimmt, oder? Anzeigen, Radio, Fernsehen, that's it. Ja, richtig einfach. Und diese Kanalexplosion, die es dann in den weiteren Dekaden gegeben hat, die führt natürlich dazu, dass, negativ gesprochen, die Wirkung, das heißt die ursächliche Wirkung eines jeden Kanals, immer schwieriger zu messen ist. Positiv auf der anderen Seite natürlich, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch drauf, die personifizierte, zielgruppenorientierte Ansprache viel einfacher ist, ja, und überhaupt möglich ist im Vergleich zu früher. So, und die Schwierigkeit gerade in den analogen Medien, wenn ich jetzt über Reichweitenmedien, Anzeigen und so weiter spreche, ist natürlich die, dass ich die Kausalität der Ansprache und der Wirkung nicht unmittelbar darauf zurückführen kann. Denn die Journey ist ja sehr, sehr facettenreich. Es ist nicht nur ein Touchpoint, den ich vielleicht morgens beim Aufschlagen der Zeitung, wenn ich sie überhaupt in Printform konsumiere, erfahre. Es geht ja weiter über die Bewerbung, über das Radio. Dann habe ich im Out-of-Home-Bereich noch einen Touchpoint und dann spricht man vielleicht sogar unter Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen über das ein oder andere. Und logischerweise, wenn ich bei Instagram und Co. unterwegs bin, dann poppt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch ein dazu passender Banner auf, der mich fesselt und der in der Zusammensetzung dieser Touchpoints dazu führt, dass das Kaufinteresse entsteht und der Kauf letztendlich ausgelöst wird. Also deswegen ist, sagen wir mal, eine direkte Messung in digitalem Kontext natürlich einfacher zu bewerkstelligen. Aber ich darf nie vergessen, dass vielleicht im Vorfeld auch schon eine Bewerbung stattgefunden hat, die am Ende nur in der Zusammensetzung der Eindrücke und Botschaften zu einem finalen Kauf auch führen wird.
Immer die alte Regel bleibt immer noch bestehen, dass du 7 bis 10 Kontakte brauchst, bevor irgendwas passiert mit der Marke, mit über das Jahr. Ich glaube, da rütteln auch nicht die neuen Kanäle dran. Man hat nur die Möglichkeit, noch mehr zu schaffen, sozusagen schneller diese zu schaffen. Und du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, die Verzahnung der Kanäle. Und über unsere KI, die wir ja integriert haben in der Werbeplanung, können wir wunderbar sehen, wie wenn vielleicht ein Facebook-Ad gar nicht so performt in diesem Happy-Path-Bereich, auf einmal bei Google My Business die Anfragen hochgehen im selben Zeitraum, beziehungsweise ein bisschen versetzter. Denn man sieht, die haben ja alle immer Wechselwirkung zu den anderen Kanälen und am Ende des Tages ist es ja wurscht, wo der Kunde, über welchen Kanal er kommt. Hauptsache er kommt. Ja. Also das fand ich eine sehr schöne Aussage. Jetzt kümmert ihr euch auch sehr, sehr viel um das Thema Kundenbindungsprogramme und App-Nutzung und so weiter, gerade im Retail-Bereich. Erzähl dir mal ein bisschen mehr da über diesen Zusammenhang, wie funktioniert das mit Angebotskommunikation, Markenkommunikation. Da bin ich noch nicht ganz so firm.
Ja, das glaube ich dir wiederum nicht, Thomas. Aber ich kann dir gerne mal meine Meinung und meine Eindrücke dazu mitgeben. Zunächst einmal muss man sich auch hier dessen bewusst sein, dass Angebotskommunikation in jedem Fall auch einen Impact auf die Markenwahrnehmung hat. Mhm. Also die Art und Weise, wie ich Angebote ausspiele, wo ich sie bewerbe, in welcher Frequenz ich das tue, hat natürlich auch einen Impact auf die Wahrnehmung des Händlers oder des Herstellers. Und das darf man letztendlich nicht vergessen. Die Möglichkeit, das hatte ich gerade schon angesprochen, heutzutage über gezielte Kundenbindungsprogramme, über ein valides Targeting, meine Nutzergruppe, meine Käufergruppe direkt ansprechen und bewerben zu können, sind natürlich im Vergleich zu früher paradiesisch. Das Problem ist natürlich nur, es macht mittlerweile dann jeder. Jeder versucht es und dadurch wird es auch wieder inflationär. Und der Kunde ist irgendwann auch genervt. Ja, wir sehen, du hast das Thema Apps angesprochen. Es gibt eine sehr hohe App-Nutzerquote, ca. 70% nutzen Händler-Apps. Ja, das haben unsere Befragung, die wir zu Anfang des Jahres durchgeführt haben, ergeben. Und sie haben circa im Durchschnitt 4,2 Apps, ne? Der eine mal ein, zwei mehr, der andere, also Händler-Apps gespeichert. Es sagen aber auch schon ein Drittel davon, ja Mensch, eigentlich sind es zu viele. Und das ist jetzt keine Endlosschleife nach dem Motto, ich bring mal eine App raus und dann speichert er sich die wieder ab und er kriegt ja mehr, hat ja Mehrwert davon. Also diese App, die ich dort installiere, die Kundenbindung, die ich darüber generieren möchte, funktioniert nur so lange, wie ich dem Kunden auch einen Mehrwert generieren kann. Einen dauerhaften Mehrwert. Das heißt, das kostet. Ja. Und zwar dauerhaft. Sobald ich aufhöre, dem Kunden einen Mehrwert üblicherweise in Form von Preisnachlässen gewähre oder Punkte, Bonusprogramme offeriere, ist das Interesse nicht mehr da. Und das muss man natürlich wissen. Es ist ein dauerhafter Kraftakt. Zudem muss ich mich gegen die Angebote der anderen Händler, die das ja auch tun, erwehren. Ja? Der Kunde wird zunehmend auch sensibilisiert im Hinblick auf Daten, persönliche Daten und Informationen, die er dafür wieder herausgeben muss. Ich sag mal, das funktioniert insofern und nur so weit, dass der Kunde nicht den Eindruck bekommt, dass ich seine Daten missbrauche und vielleicht in seiner Persönlichkeitssphäre gestört wird. Wir haben gutes Beispiel mit WhatsApp zum Beispiel. Also das ist ja auch ein Hype, der hochgegangen ist zu Beginn, der aber meines Erachtens auch relativ schnell wieder abgeflacht ist, da der WhatsApp-Kanal doch ein wirklich sehr, sehr privat-persönlicher Kommunikationskanal des
Verbrauchers. Du meinst jetzt für Angebotskommunikation?
Für Angebotskommunikation,
Ja.
Und da merkt man einfach, wenn ich Daten benutze, muss ich schon schauen, dass ich es nicht übertreibe und der Konsument irgendwann total genervt ist und deswegen abschaltet und der Mehrwert, den ich verspreche, auf der anderen Seite für ihn in keinem vertretbaren Verhältnis besteht. Mhm.
Tatsächlich, diese WhatsApp-Kommunikation oder WhatsApp-Nachrichten, die funktionieren sehr, sehr gut auf dieser persönlichen, ich kenne den, ich weiß, ich habe da mein Rasenmäher zur Reparatur oder ich kenne auch sogar den Händler und der macht mir ein Angebot und ich kenne den vom, keine Ahnung was, vom Fußball oder vom Skatspiel. Da werden die natürlich mit 93% immer noch sehr, sehr gut geöffnet. Wenn es aber tatsächlich reine Angebotskommunikation ist, dann wird's trüge, ja,
absolut,
sozusagen. Und dann werden die auch dann ausgestellt, beziehungsweise die Gruppen dann, man entledigt sich dann der Gruppen. Dann sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Thema, das Thema lokale Werbung, beziehungsweise da, wo ich die Menschen echt kenne. Welche Rolle spielt denn lokale Werbung im Handel? Also ihr seid ja auch spezialisiert auf das Thema Retail. Wo lässt sich das, sag mal, den Erfolg sichtbar messen? Also wenn tatsächlich noch persönlicher kommuniziert wird, nicht persönlich, sondern also vom Empfänger und natürlich auch vom Sender noch persönlicher.
Ja, das Thema Lokalität spielt eine enorm große Rolle. Wie ich ja gerade schon sagte, entfernt man sich ja zunehmend vom Gießkannenprinzip hin zur eingliedrigeren Aussteuerung der Werbung in Form von Angebots- oder Preispolitik. Politik. Das ist ein Trend, der auch immer weiter um sich greift und der auch mit Hilfe der Einführung von KI und der Nutzung und Interpretation der Daten noch weiter getrieben wird, weil Handel am Ende, zumindest der stationäre Handel, vor Ort stattfindet. Ja, also im Einzugsbereich eines jeden Kunden in Abhängigkeit der Wettbewerbssituation, in Abhängigkeit der jeweiligen Mobilität. Wenn ich jetzt gerade den LEH zum Beispiel nehme, ich meine, da muss schon wirklich was Tolles geboten werden, wenn ich am Rewe vorbeifahre, um dann danach zum Edeka zu fahren. Ja, also das Angebot sowohl in preislicher als auch in Produkthinsicht ist ja wirklich vergleichbar. Ja.
Jetzt für eine Produktauswahl.
Und da spielen, sage ich mal, Argumente wie Erreichbarkeit, Infrastruktur natürlich eine große Rolle. Und dann kommt hinzu, dass ich ja heutzutage, ich meine, das Geld hat man ja immer weiter das Gefühl, ist ja immer weniger wert. Ja, die Inflationsrate ist zwar zurückgegangen, aber wenn ich sehe, was ich heute für ein Brötchen ausgeben muss, für ein Stück Butter, das ist schon enorm, was da der Konsument in den letzten Jahren an Preissteigerungen zu verkraften hat und führt logischerweise immer stärker auch zu einer aktionsgetriebenen Planung des Einkaufs. Und dort ist eben dann auch wichtig, dass ich die Information habe auf lokaler Ebene, welcher nahegelegene Händler mir welches Angebot unterbreiten kann.
Mhm. So, was würdest du einem Händler, einem lokalen Händler sagen, der immer noch glaubt, meine Werbung kann man doch gar nicht messen?
Ja, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Händler gibt, der
solche Sachen kriege ich manchmal am Telefon, ja. Also wenn mir meine Werbeberater so, das, also, ja, die glauben nicht, dass Werbung messbar ist und dass Werbung überhaupt was bringt. Und also so, was würdest du denn da drauf sagen?
Ja, sie können ja mal ausprobieren, die Werbung unter den Tisch fallen zu lassen. Ich meine, das ist der einfachste Weg, ja. Der kostet halt sehr viel, weil ich in dem Zeitraum dann mit gehörigen Umsatzverlusten rechnen muss. Aber der einfachste Weg, um vielleicht auch kanalbezogen ein Stück weit ein Gefühl dafür zu bekommen, was er bringt und was nicht, ist natürlich, unterstellt, man ist ja auf mehreren Werbekanälen aktiv, man schaltet mal den ein oder anderen Kanal tatsächlich ab. Ja, muss man auch nicht komplett fürs komplette Gebiet machen. Man kann ja dort Testregionen definieren, und dort AB-Testings mal versuchen zu erfahren, was es bedeutet, wenn ich die Werbung in dem einen oder anderen Bereich zurückfahre. Überhaupt ein Stück weit damit zu spielen, die, ich sag mal, wie so die Pendel, Schieberegler in den unterschiedlichen Kanälen, mal an dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger ein Gefühl dafür zu bekommen, was für ein Impact das hat. Ist nicht einfach, weil die Rahmenbedingungen sich ja auch verschieben. Ändern, ja. Wetterlage, das Verhalten des Mitbewerbers, das
politische Lage und so weiter.
Ich habe nie letztendlich an keinem Tag identische Rahmenbedingungen, die es möglich machen, diese Tests dann auch ausschließlich auf die Veränderung der Parameter zurückzuführen. Aber
dann wird es noch schwierig, wenn man noch ganz kleine Budgets hat, so mit 3.000 Euro oder so, dann wird es noch schwieriger. Ja.
Dann wird es noch schwieriger, dann sage ich mal, ist man in Summe vielleicht ganz gut beraten, wenn ich den einen oder anderen Experten auf der anderen Seite habe, Thomas, der da helfen kann. Und da kommt die KI auch wieder mit ins Spiel. Ich glaube, dass die KI gerade im Hinblick auf Budgetallokationen sehr, sehr hilfreich eingesetzt werden kann.
Das sehe ich zu 100% genauso. Also das sehen wir ja auch in der täglichen Praxis, wo man auch Hilfestellungen gibt und dann auch sagt, okay, jetzt lassen wir den Kanal weniger, den mehr, weil die Nachfrage da jetzt mehr ist. Aber das sind wir genau schon wieder, als wüsstest du, was meine nächste Frage ist. Es geht so ein bisschen um Innovation und Zukunft. Also wie siehst du denn in deinem Bereich Media Analytics die Trends in den nächsten Jahren? Also so Automatisierung, Echtzeitdaten, KI. Was siehst du da, was da in den nächsten Jahren kommen wird?
Also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass KI im Local Media Mix Modeling künftig eine Schlüsselrolle übernehmen wird, da sie komplexe und standortbezogene Daten schneller und präziser auswerten kann und damit auch Wirkungstreiber, lokale Wirkungstreiber identifiziert werden und das Budget optimiert in Echtzeit bewertet und berechnet werden kann. Dann automatisierte Analysen lassen sich mit Sicherheit granular an regionale Besonderheiten anpassen. Und in dem Kontext werden Predictive Analytics, also wird ein als Stichwort, wird von großer Relevanz sein. Also die Vorhersagen lokaler Marktreaktion, die am Ende dazu führen werden, dass Streuverluste minimiert werden können. Und auch Zentrale und Partner werden von einheitlichen Datenmodellen profitieren, die mehr Transparenz und mehr Vergleichbarkeit schaffen werden. Das wird auf jeden Fall in naher Zukunft relevant sein. Dazu, und das vielleicht, das habe ich ja gerade auch schon angerissen, das Thema personifizierter Ansprache, Automation, Inhalt, Gestaltung, das sind ja auch schon Vorteile, die aktuell genutzt werden mithilfe der Einführung von KI.
Darf ich das, was du gesagt hast, O-Ton nehmen, weil du hast genau das ins Buch gesprochen, gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, genau das so zu tun. Genau, was wir auf unserem Lego Branding Day ja gesagt haben. Nochmal eine Woche zurück zum Media Day von euch. Du, was war denn so für dich das absolute Highlight, wo du gesagt hast, Mensch, diesen Impuls oder dieses Thema, das hast du nicht erwartet, das war tatsächlich neu für dich?
Manchmal, sag mal, so geht's mir zumindest, ist es nicht unbedingt die Innovation und ein ganz neuer, unbekannter Impuls, der heraussticht, sondern ist es oftmals die Besinnung auf gewisse Routinen und ja scheinbar Banalitäten, die aus dem Fokus geraten sind. Ja. Mhm. Und das ist, wie ich einleitend ja auch schon gesagt hatte, bei allen Rednern, ob jetzt Orion, DM, Jüsk, zu erkennen gewesen. Es wird nicht Print verteufelt. Print ist ein Teilbestandteil der kompletten Klaviatur an Kanälen, die ich nutze und die ich in der Interaktion auch mit einem jeweiligen vielleicht digitalen Brückenschlag nutze, meine Message an den Kunden heranzutragen. Das ist für mich dann die primäre und relevante Erkenntnis aus der gesamten Veranstaltung heraus.
Andreas, vielen, vielen Dank. Ich kriege gerade ein Zeichen, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich hätte noch viele, viele Fragen gehabt. Ja, halbe Stunde haben wir durch. Andreas, vielen Dank. Es war wieder sehr kurzweilig mit dir. Ich freue mich aufs nächste Jahr auf die Mediathek. Ich bin wieder dabei.
Mensch, Thomas, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und ich freue mich drauf. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Ja, die komplette Klaviatur spielen, online wie offline. Auch da hat der Rüdiger Maas in der Folge 108 nochmal Bezug drauf genommen. Wer Lust hat, nochmal reinhören.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.